Hallo Berlin!
Hallo Bochum!
Hallo Thomas!
Hallo Hennes!
Wir sind's wieder, die zwei lustigen zwei
Burschen.
Burschen, die zwei Buben, ja, von
Lausbuben.
Wie heißt unser?
Lausbuben.
Blühende Landschaften heißen wir.
Genau, Blühende Landschaften.
Folge Nummer 51, wir haben die 50 hinter uns gelassen und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und dass ihr uns möglicherweise auch sogar liked und teilt und weiterempfehlt. Das ist natürlich wichtig, damit die frohe Kunde, unser kleiner Ost-West-Dialog, in die weite Welt hinausgetragen wird. Vielleicht könnt ihr uns auch mal schreiben, wo ihr uns hört. Vielleicht hört ihr uns ja auch in, keine Ahnung, Neuseeland oder, na, was gibt's noch so? Quakenbrück, gibt ja alles Mögliche. Ne?
Worum geht's denn heute eigentlich?
Wir reden, ja, das wollte ich doch sagen. Du bist ja ganz schön nassforsch.
Ja, ist sicher.
Heute mal wieder mein kleiner ostdeutscher Knuddelbär. Pass mal auf.
Ja.
Wir reden heute über ein Thema, was uns beide sehr, sehr, sehr interessiert, was uns beide sehr, sehr geprägt hat, nämlich das Thema etwas, was wir oftmals gar nicht sind, aber im Herzen schon, nämlich synchron.
Mm.
Es geht um das Thema Synchronisation im Film, im Fernsehen, in der DDR und in der BRD natürlich auch.
Ja.
Denn es gibt viele Leute, die wissen das ja gar nicht, dass in der DDR auch richtig synchronisiert worden ist.
Ja, das stimmt. Wir hatten auch Synchronstudios, man glaubt es kaum.
Was wurde da vor allen Dingen synchronisiert? Also ich denke mal so jetzt so Sachen aus dem Ostblock natürlich, ganz klar.
Ja, es wurden Sachen aus dem Ostblock natürlich. Also diese Kultur der Serien, so wie man das heute kennt, das gab es in der Form nicht. Und das ist ja auch letztendlich erst in den letzten paar Jahren so explodiert, so wie wir das heute kennen.
Ja.
Aber natürlich, es wurde alles Mögliche synchronisiert und wahrscheinlich die nach wie vor berühmteste Synchronisationsserie, Filmserie, war natürlich die Olsenbande.
Über die wir schon gesprochen haben.
Ihr könnt ja nochmal zurückscrollen. Irgendwann gibt es eine Folge, Folge 21 oder ich weiß nicht wie, die heißt sogar die Olsenbande oder Franz Jäger Berlin. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Und da reden wir lang und breit darüber, weil es gab eine Ostsynchronisation, es gab auch eine Westsynchronisation zur Olsenbande, zu dieser dänischen Kriminalserie, Kriminalkomödienserie. Und die Ostsynchronisation war wirklich sehr viel besser und sehr viel genauer und wirklich sehr viel lustiger. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass wir heute natürlich zu Ehren des Synchronpapstes über ihn sprechen werden. Denn wir sprechen heute über Rainer Brandt.
Synchronpapst, sagst du? Ich würde einen Schritt weitergehen. Er ist der Synchrongott.
Ja.
Er ist der Mann, der die deutsche Sprache, finde ich, wie kein zweiter geprägt hat.
Ja.
Er hat Wortschöpfungen gemacht, er hat das ganze Sujet der Synchronisation auf den Kopf gestellt mit seiner Art, mit seinem Prinzip. Er hat die Synchronisation über das eigentliche Produkt gestellt. Dadurch hat er bestimmte Filme und bestimmte Serien aufgewertet, die vorher total langweilig waren. Er hat aber natürlich auch einen sehr, sehr eigenen Stil gehabt. Und es hat sogar ein eigenes Genre in der Synchronisation gegeben, was quasi durch ihn entstanden ist, nämlich
das sogenannte Schnodderdeutsch.
Das Schnodderdeutsch, genau.
Genau.
Das
ist und so, wir sprechen aus einem ganz bestimmten Grunde heute ein bisschen verspätet. Lieber Herr Brandt, falls Sie das hören sollten, entschuldigen Sie bitte tausendmal, denn der liebe Rainer Brandt wurde vor rund 4 Wochen 85 Jahre alt.
Unglaublich, 85 Jahre. Und er hat uns, also mich, also auf jeden Fall meine Wahrnehmung von Film und Serien natürlich wahnsinnig geprägt, weil ich ja in jeden Bud Spencer und Terence Hill Film reingerannt bin.
Ja.
Und diese Sachen und erst später dann auch die zwei gesehen habe im Fernsehen, wo er ja auch sich unglaubliche Freiheiten genommen hat, quasi das ganze Synchronbuch nochmal neu geschrieben hat, wo man heute sagt, man muss so nah wie möglich am Original bleiben und er hat es wirklich neu gemacht.
Er hat es komplett neu gemacht und ich bin erstmal ein bisschen penibel. Ich fange mal vielleicht beim Anfang an, also beziehungsweise also ich rede mal ganz kurz darüber, wer eigentlich Rainer Brandt ist. Er ist ein Schauspieler und ein Synchronregisseur, Synchronsprecher, der also auch die Dialogbücher geschrieben hat und er hat folgende Schauspieler gesprochen. Also man kann jetzt über Elvis nicht sagen, dass er ein Schauspieler war, aber er hat in allen Elvis-Filmen Elvis synchronisiert. Natürlich Tony Curtis, berühmt geworden durch die zwei.
Er hat nicht in allen Elvis-Filmen Elvis
synchronisiert. Aber glaube ich, in fast allen hat er.
Entweder war es Rainer Brandt oder Peter Kirchberg.
Ja, genau. Ja, Tony Curtis, Jean-Paul Belmondo natürlich. Einer meiner Lieblingsfilme von Belmondo, ist ein irrer Typ. Da spielt er so
diese Doppelrolle. Ja, den habe ich auch hier tatsächlich auf Blu-ray.
Großartig. Nicht zu vergessen, Tony Randall in der Männerwirtschaft.
Ja,
großartig. Robert Wagner in El Mundi, natürlich die Bud Spencer, Terence Hill Filme. Nicht zu vergessen, der großartige, wunderbare, göttliche Adriano Celentano.
Auch herrliche Filme. Also Filme, wo man einfach, die werden heute so gar nicht mehr gedreht.
Sowas wird gar nicht mehr gebaut.
Nein, das sind einfach so Vehikel. Ja. Ja, weißt du, es kommt der neue Belmondo raus oder es kommt der neue Celentano raus.
Ja.
Das ist so wie heute gibt's das kaum noch. Es gibt noch Adam Sandler Filme. Mhm. Es gibt Till Schweiger Filme. Ja. Da gehen die Leute auch rein wegen Till Schweiger, weil da Till Schweiger und der Rest seiner Familie da mit dabei ist. Ja. Und ich meine, es gibt ja auch keinen besseren Till Schweiger Darsteller als Till Schweiger. Ja,
das ist wohl wahr.
Wollen wir auch mal sagen.
Gute Gründe.
Naja, er hat aber auch gute Sachen gemacht. Das stimmt. Wenn ich dann denke, dass er wirklich in Inglourious Basterds wirklich großartig war,
ja,
da steht er wirklich neben Brad Pitt und neben diesen ganzen Größen und er steht da seinen Mann. Das muss man ihm auch einfach lassen.
Ja.
So, und also einfach so, dass es so diese Vehikelfilme gab. Und genauso wie Bud Spencer, Terence Hill, da gab es ja auch dann Solo-Filme von Terence Hill und Bud Spencer. Ja. Sie nannten ihn Mücke und so weiter.
Naja, und das hat er eben alles gemacht. Und auch Pierre Richard zum Beispiel, ne, der große Blonde mit dem schwarzen Schuh. Und er hat ganz viele
Serien. Mach mir den Hengst.
Mach mir den Hengst. Er hat ganz viele Serien gemacht. Rauchende Colts. Und was ich gar nicht wusste, er hat Seinfeld, Frasier hat er auch gemacht und hat er seine eigene Synchronfirma, Brandfilm heißen die, und die haben sogar, seine Firma Brandfilm, haben Big Bang Theory gemacht. Also bis in die heutige Zeit.
Das ist ja doch. Also Seinfeld habe ich tatsächlich auf Deutsch auch schon mal ein paar Mal gesehen. Ja. Normalerweise bin ich ja gerade bei Sitcoms sehr, sehr penibel. Ich habe Big Bang nie auf Deutsch gesehen. Ich habe nur gehört, dass der Rajnapur, der auch von einem Inder gesprochen wird, was ich so ein bisschen strange finde. Aber Seinfeld habe ich sehr, sehr gut in deutscher Synchro in Erinnerung, weil Detlef Bierstedt ja den Tony Costanza gesprochen hat. Und der wunderbare Klaus-Dieter Klepsch, den Michael Richards, den Kramer.
Ja, ja.
Auch ganz großartig.
Ganz wunderbar. Großartig. Und ein Fun Fact für alle Nerds unter euch: Er spricht in allen Beatles-Filmen John Lennon.
Ja, das ist absolut großartig. Wenn man überlegt, wer ist denn nochmal? Das war auch diese ganze Berliner Klitsche hier.
Der, wie heißt er nochmal? Oh Gott, der Berliner Kabarettist.
Fritze Flink hier.
Gruner.
Wolfgang Gruner
hat Paul McCartney.
Paul McCartney, das passt überhaupt nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Das passt gar nicht, das passt überhaupt nicht. Aber das ist auch da hat er einfach seine Handschrift hinterlassen und er hat diese Filme natürlich dann auch ausgewertet. Man darf ja eins nicht vergessen, man hat damals die Filme entweder auf Deutsch oder auf Englisch gesehen, wo ich heute sitze und denke so, oh, was sagt er denn da auf Deutsch? Das würde mich jetzt mal interessieren. Da spult man eben zurück und schaltet um. Auf Deutsch, und das ging ja damals nicht. Ne? Wir hatten ja, das muss man den Kindern mal erzählen, damals gab es ja die Filme auf Super 8 oder auf VHS-Kassette, auf Videokassette.
Auf diesen dicken,
und die waren dann
schwarzen
entweder
auf Monstern.
Ja, oder auf Deutsch oder auf Englisch.
Ja.
Ne? Und da musstest du dich dann entscheiden. Und Rainer Brandt, und ich weiß nicht, ob du das weißt oder ob ich dich jetzt damit. Wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, aber Rainer Brandt hat auch einen James Bond-Film synchronisiert.
Ach.
Ja.
Welcher war das?
Und zwar Diamantenfieber.
Ach nee.
Ja.
Wunderbar.
Und das ist richtiges Schnodderdeutsch, was da passiert. Da ist Charles Grey, der den Blofeld spielt, synchronisiert von, Achtung, Martin Hirte.
Ach nein.
Wunderbaren Martin Hirte. Ja. Und da ist dann die Jill St. John. Das
also ist vielleicht müssen wir nochmal sagen, Martin Hirte hat also wirklich wahnsinnig viel gesprochen in den 60er, 70er Jahren. Unter anderem den Colonel Hattie im Dschungelbuch.
Ja, in vielen Disney-Sachen hat er mitgesprochen.
Also damit die Leute, die es jetzt hören, sagen, Martin Hirte, also wenn ihr an Colonel Hattie denkt, dann habt ihr auch die Stimme von Martin Hirte sofort präsent.
Absolut, genau. Was ist denn das für eine Frisur? Siehst ja aus wie ein Beatle. So, das ist, genau. Und pass auf, Martin Hirte spricht Charles Grey, also Blofeld.
Ja.
Und es gibt auch dieses schwule Killerpärchen, von dem einer gesprochen wird von Jürgen Thormann. auch, und Jürgen Thormann wirklich, also als wirklich als total überdrehte Tunte.
Ja.
Und was man heute gar nicht mehr machen kann und auch gar nicht so machen würde mehr, weil auf Deutsch einfach nochmal einer draufgesetzt worden ist. Und es gibt einige Indikatoren, wo man erkennt, dass es von Rainer Brandt synchronisiert worden ist, also das Drehbuch und also Synchronbuch gemacht worden ist. Es gibt nicht am Ende, Jill St. John hat irgendwie einen Code, eine wichtige Nachricht, einen Computercode auf Kassette, also auf wirklich auf so einer Musikkassette, ja, auf so einer C60. Und die hat sie hat nur so ein Bikini an und die hat sie so hinten in ihrer Hose drin, so in ihrem Schlüpper. Ja. Und auf jeden Fall sagt Charles Grey Blofeld mit der Stimme von Martin Hirte tatsächlich: Was haben wir denn da für ein Döschen im Höschen? Und das ist natürlich niemand Geringeres als Rainer Brandt.
Der Furchtlose, der absolut Furchtlose.
Er hat keine Angst gehabt, das war so groß. Und wirklich, dieser Bond-Film, der sticht wirklich raus. Wenn du überlegst, dass danach erst... Ja. Roger Moore kam, wo auch mal der eine oder andere flapsige Spruch auch dann kam, wo Bond ja auch so dann geschrieben worden ist. Also der Roger Moore Bond war ja doch ein anderer als der von Sean Connery. Yeah. Und ich glaube, es ist auch in Diamantenfieber, wo Sean Connery, also Gerd Günther Hoffmann sagt, das ist ein bezauberndes Nichts, was sie da fast anhaben. Und das ist natürlich an diese Zeit auch geschuldet. Yeah. Wirklich 1970, weißt du, und das ist... sowas von Show wie Leistungskurs.
Es ist unfassbar. Und ich glaube, seinen absolut größten Erfolg und sein eigenes Denkmal hat sich Rainer Brandt natürlich mit der Synchronisation für die Serie Die Zwei geschaffen.
The Persuaders.
The Persuaders mit Tony Curtis und Roger Moore, synchronisiert von Rainer Brandt und Lothar Blumhagen. Lothar Blumhagen lebt übrigens noch, ist 93 ja. Jahre alt und Lothar ja. Blumhagen auch eine ganz markante Stimme. Und jetzt kommt auch wieder so ein Nerd-Fact, den ich hochinteressant finde. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Die Frau von Tony Curtis war Deutsche und Tony Curtis sprach und verstand auch ein bisschen Deutsch und war ein unglaublicher Fan von der deutschen Synchronisation.
Ja, das habe ich habe mal ein Interview gesehen mit beiden, mit Blumhagen und mit Rainer Brandt. Das werden wir auch auf unserer Facebook-Seite verlinken.
Ja.
Mit Anne Will ist das, ja, aus dem Anfang der 90ern.
Genau.
Und
das habe ich gesehen, das ist großartig.
Ja, habe ich dir mal erzählt übrigens, dass ich mal mit der Ex-Frau von Tony Curtis gedreht habe?
Nein.
Guck mal, in jeder Folge kommt so eine Angebergeschichte. Ich habe tatsächlich mal mit Christine Kaufmann gedreht.
Ach nee.
Christine Kaufmann war ja verheiratet mit Tony
Curtis. Stimmt, stimmt. Da war sie ja, blutjung.
Ja, und es gab die Pro-7 Märchenstunde.
Ja.
Die geschrieben und produziert.
Und da hast du Zwergnase gespielt, oder?
Da habe ich nicht Zwergnase gespielt, da habe ich einfach einen
der kleine Muck.
Einen Boten gespielt, einen Postillon, ja, sozusagen.
Postillon d'Amour.
In Aschenputtel und Regie, Drehbuch und alles war natürlich unser lieber Freund Tommy Krabbeis.
Na sicher doch.
Und wir haben gedreht in Prag, ne? Da, also in Prag, wo auch Pantau und so gedreht worden ist und so. Ganz schön. Und
ganz
da
schön.
Auch Studio, ja, und Open Air. Da war so ein ganzes Dorf nachgebaut, so ein Freilichtmuseum. Und da haben wir gedreht. Und da habe ich einen Postboten gespielt, der von Christine Kaufmann, die böse Schwiegermutter gespielt hat, quasi... Naja, nicht sexuell belästigt, würde ich nicht sagen. Aber er wurde so von ihr so in die Mangel genommen. Von,
ja,
von ihr und ihren beiden Töchtern, von der eine, die Bettina Lamprecht war.
Genau. Mm.
Und die Tür ging auf, wir haben irgendwie nicht geprobt. Ich weiß nicht, warum wir nicht geprobt haben. Auf jeden Fall ging die Tür auf. Ich war schon in meiner Rolle, die Tür ging auf. Und auf einmal steht Christine Kaufmann vor dir. Und dann denkst du natürlich, scheiße, das ist ja die Ex-Frau von Tony Curtis. Das gibt's doch gar nicht. Und ich musste meine Schüchternheit und meine Beklommenheit überhaupt gar nicht spielen. Die war echt.
Ja.
Das war also richtiges Method-Acting, was ich damals an den Tag gelegt habe.
Ja, und was ich ganz kurz noch... abschließen wollte mit dieser Geschichte. Also die Frau von Curtis, ja, war Deutsche, er verstand Deutsch und er sprach auch ein bisschen Deutsch, war großer Fan und hat dann ernsthaft darüber nachgedacht, dass Rainer Brandt die Drehbücher übersetzen sollte, beziehungsweise, ja, Drehbücher schreiben sollte. Aber, ja, zu dem Zeitpunkt war schon die Popularität von den Persuaders in England und Amerika also merklich gesunken. Und, ja, Roger Moore und Tony Curtis hatten sich zerstritten. Und so ist es also zu dieser Arbeit nicht gekommen. Aber das Ding ist einfach, Und jetzt müssen wir einfach mal ganz konkret werden. Ich habe ganz viele Sprüche von ihm aufgeschrieben. Der hat einfach letztendlich sich den Film genommen, der Rainer Brandt, und hat mit dem Film gemacht, was er wollte.
Absolut, ja.
Und das kannst du, es gibt zum Beispiel auch Mein Name ist Nobody mit Terence Hill. Da gibt es Szenen, da siehst du Terence Hill von hinten und im Original ist Totenstille. Also typische Italo-Western-Atmosphäre. Ja, Totenstille, ja. Minutenlang. Nein, bei Rainer Brandt wird die ganze Zeit gesabbelt.
Die ganze Zeit wird gesabbelt und gelabert. Und ich sag dir eins, ich habe mir die zwei ja letztes Jahr nochmal komplett gegeben, die ganze Serie. Und da gibt es sogar Stellen, wo der Schauspieler im Bild zu sehen ist, den Mund nicht bewegt und was sagt. Der hatte eine Freifahrtkarte. Ja. Das ist heute absolut
undenkbar. Aber man darf natürlich auch eins nicht vergessen, wenn man dann immer so schwelgt und dann sagt, ach, wie tolle Zeiten. Ich meine, du kannst das natürlich nicht bei einem Pedro Almodovar-Film machen oder bei einem Film mit Danny Day-Lewis. Das geht nicht. Nein. Das kannst du natürlich nur bei solchen merkwürdigen Filmen machen, die so ein bisschen trashig sind und so. Und er hat dann zum Beispiel, da gab es auch diese schöne Stelle bei Mein Name ist Nobody, da steht er einem glatzköpfigen Revolverhelden gegenüber, Terence Hill, und sagt zu ihm, siehst gut aus, heute schon gekotzt.
So. Ja, daher ist das. Das sind Sprüche, die sind so in den Sprachgebrauch eingegangen, dass man gar nicht mehr überlegt, von wem ist das eigentlich. Ne?
Naja, natürlich, klar, in Sprachgebrauch ist natürlich Tschüssikowski, das ist von ihm.
Tschüssikowski ist Rainer Brandt, das gab es vorher nicht.
Das gab es vorher nicht.
Tschüssikowski hat Rainer Brandt erfunden. Ja. Und natürlich auch so Sachen wie Sleep Well in Your Bettgestell. Das ist aus Die Zwei.
Ja. Genau. Dann auch solche Sachen wie statt Euer Ehrwürden, Euer Merkwürden. Das ist auch von ihm. Oder
Euer Lordshift.
Ja, genau. Oder dass er dann irgendwie sagt, das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit Sondershausen.
Sondershausen ist auch nämlich von ihm. Ja. Das ist nämlich ich benutze das so oft und dann ist so. Also die deutsche Sprache hat Rainer Brandt so viel zu verdanken. Es gibt noch eine, ich muss noch mal ganz kurz auf Die Zwei zurückkommen, Thomas. Weil es gibt eine Folge, da sind die in so einem Keller und dann macht Roger Moore irgendwie was und dann sagt Roger Moore, also Lothar Blumhagen sagt, der Moore hat seine Schuldigkeit getan, der Moore kann gehen. Ich bin zusammengebrochen. Das ist natürlich eine totale Brechung der Realität. Das ist so geil.
Es ist einfach so geil. Und diese ganzen Sprüche, oder zum Beispiel, auch wenn er dann so Berufe, ne, zum Beispiel ein Bauer heißt in Rainer Brandt-Sprache Meister der Furche.
Und Rainer Brandt hat das mal erklärt, wo das herkommt, dieses Schnodderdeutsch. Das ist natürlich klar Berlin, ganz klar. Berliner Gossensprache. Es ist aber auch sehr viel Jiddisch dabei.
Ja, natürlich.
Und das ist natürlich auch nicht zu vergessen, dass Jiddisch natürlich auch eine Sprache ist, die, ich sag's jetzt mal salopp, man möge mich da berichtigen, aber Jiddisch ist ja eine Mischung aus Hebräisch und Deutsch. Mhm. Mit ein bisschen, vielleicht ein bisschen Englisch drin, ich weiß es nicht,
Slang,
auf jeden Fall eine eigene Sprache. Aber man hört das ja auch immer, wenn in amerikanischen Filmen oder so Jiddisch gesprochen wird, dann sind dann immer so deutsche Sachen dann auch drin. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob den Amis das klar ist, dass das aus dem Deutschen eigentlich kommt. Und das hat Rainer Brandt sehr, sehr, sehr beeinflusst, auch der ganze jüdische Humor. Und auch da wieder, ne, das ist etwas, was man pflegen muss und auch pflegen sollte, weil auch das natürlich unsere Sprache sehr, sehr prägt.
Ja.
Und Sprache ist, nur ganz kurz noch, Thomas, Sprache ist, wir sind ja beide im Humorbereich unterwegs, wenn wir wieder dürfen. Und wir wissen ja sehr, wie sehr Humor und Comedy und Kabarett die deutsche Sprache beeinflusst.
Ja.
Die Leute sprechen uns ja Sachen nach, so wie wir Sachen von Heinz Erhardt oder Otto oder auch Rainer Brandt halt nachgesprochen haben.
Ja. Und bei diesem Interview, von dem du gesprochen hast, mit Amelie Fried, was ich, nicht Amelie Fried, mit
Anne Will.
Anne Will, was ich auch auf unserer Facebook-Seite posten werde, da fragt sie ihn einfach, wie sind sie denn darauf gekommen? Und sagt dann, das Problem ist ganz einfach, da sagt einer zum Beispiel, ich hätte da mal eine Frage. Und da sagt Rainer Brandt, das ist so langweilig, das ist überhaupt nicht lustig. Und aus dem einfachen Satz, ich hätte da mal eine Frage, heißt es bei Rainer Brandt dann, mir schwellt da eine Frage im Gebeiß.
Oder wenn er hat wirklich das verbessert.
Er hat es einfach verbessert und hat einfach einen Gag draus gemacht. Und hat er dann zum Beispiel auch, wenn er sagt, im Original heißt es dann, ich hoffe, Sie haben kein Problem, wenn ich Ihnen in die Fresse haue. Da heißt es dann, ich hoffe, Sie sind nicht gram, wenn ich Ihnen mal die Hand drücke. Aber mitten ins Gesicht.
Ja, genau. Und Ich habe mich, das war mir am Anfang erst eigentlich gar nicht klar, ja, aber erst, glaube ich, beim zweiten Ruhrgebiets-Asterix-Band, den ich übersetzt habe, war mir klar, dass ich, was ich jetzt gerade mache, ja eigentlich sehr in den Fußstapfen von Rainer Brandt ist. Das heißt, ich nehme etwas, was eigentlich schon gut ist, ja, oder was ja, man eigentlich nicht besser machen kann, besser machen sollte, kann man sich drüber streiten, aber mir war es einfach wichtig, da nochmal eine Schippe draufzusetzen, ja, denn sonst rechtfertigt sich mein Beruf und meine Tätigkeit ja eigentlich gar nicht. Denn wenn ich es nicht besser machen kann, als es vorher war, warum sollte ich es dann überhaupt machen?
Ja. Und das Ding ist einfach, es gibt da einfach, auch im Internet kann man mal nachgucken, so, es gibt da so viele lustige Sprüche und der Dialog ist zum Beispiel auch sehr schön. Das ist der mieseste Kaffee, den ich je in meinem Leben getrunken habe. Das ist kein Kaffee, das ist Abwaschwasser. Oh, Entschuldigung, dann ist es wiederum sehr gehaltvoll.
Ja, er war auch einfach ist immer noch innovativ, ja, und
unglaublich
und pfiffig, und man hat die Filme, ich weiß nicht zu wie viel Prozent, aber mindestens zu 50% auch wegen der Synchronisation gesehen.
Du, es gibt diese Anekdote, die Rainer Brandt auch erzählt, wo Bud Spencer hatte irgendwie eine Kampfszene und sie haben sie eben nicht hingekriegt und der Regisseur war unzufrieden, Bud Spencer und Terence Hill waren unzufrieden und da sagte Bud Spencer, ach drauf geschissen, der Rainer, der macht das schon, der macht da irgendwie einen, ja, lustigen Spruch. Und das wussten die auch, das letztendlich, ja, wussten die ganz genau, der Rainer Brandt, und die Filme liefen ja in Deutschland, also in der DDR gab es auch ein, zwei Bud Spencer-Filme, vielleicht sogar ein paar, ja, mehr, aber nicht wirklich viele. Ich kann mich nur an die rechte und die linke Hand des Teufels, den habe ich wohl gesehen. Ja. Und da gab es wohl noch ein paar, aber ganz, ganz wenig. Aber im Westen war das ja der absolute Megaknaller und das lag nur wirklich ausschließlich an der Synchronisation.
Ja, natürlich, klar, es war natürlich toll, wenn da gekloppt worden ist und es hat natürlich Kinder und so weiter, die fanden das halt total lustig, aber das... Auch da wieder, ne? Man hat die Synchronisation ja gar nicht als Synchronisation wahrgenommen. Nee. Man hat jetzt wirklich gedacht, die sprechen so.
Ja.
Ne? Und das ist ja was, das ist dann die, dann bist du ja wirklich perfekt, wenn du es wirklich schaffst, dass du da sitzt und gar nicht mehr darüber nachdenkst, dass das ja gar nicht die Stimme ist, mhm, und dass das auch gar nicht lippensynchron ist. Ja. Sondern es ist ja eine Suspension of Disbelief sozusagen. Das heißt, du gibst dich der Illusion komplett hin.
Ja.
Und leidest und lachst und weinst mit den Figuren, die da auf der Bühne, auf der Leinwand sind.
Mhm.
Das ist die Faszination, die große Kunst von Synchro. Und deswegen fällt es ja auch auf, wenn mal ein Schauspieler auf einmal eine andere Stimme hat.
Oh.
Ne?
Ja.
Aus Gründen, die wir auch kennen, natürlich. Manchmal hat der eine oder andere Synchronsprecher zu hoch gepokert, ja, mit seiner Gage, ja, und dann sagt der Verleih, ach nö, dann nehmen wir einen anderen.
Ja.
Und dann sitzt man im Kino und denkt so, das ist aber jetzt nicht richtig widerspricht. Ja. Das glaube ich dem aber nicht.
Ja, no. Ja, das gibt es ja, diese Geschichten von David Nathan.
Ich wollte jetzt keine Namen nennen, aber wenn du schon
da. Nee, kann man schon sagen. So. Im Fluch der Karibik. Und dann gab es einen anderen Synchronsprecher, mit dem gab es dann auch wieder Stress und so. Also genau, diese ganzen Geschichten. Aber es gibt natürlich auch die tragischen Sachen, dass dann wirklich auch ein Synchronsprecher stirbt. Ne? Also wenn dann zum Beispiel Gerd Dufner, als der gestorben ist, und der hat ja Danny DeVito gesprochen und der passte ja wie Arsch auf Eimer zu Danny DeVito. Und dann gab es eben einen anderen Synchronsprecher. Und das ist eben dann wirklich, wenn dann die alten Recken mit den tollen Stimmen.
Ich glaube, das war dann Klaus Sonnenschein.
Dann später Klaus Sonnenschein, der mittlerweile auch gestorben ist.
Ja, und der Mann von Edith Hanke.
Ja? Nicht die Störwerbung stören.
Nicht die Mama.
Nein, aber es ist das ganze Synchrongeschäft, und der Rainer Brandt beschwert sich ja, es gibt gar keine guten Synchronsprecher mehr. Ich weiß nicht, ob er damit so richtig recht hat, aber speziell in Richtung Komödie, also das, was er ja damals bedient hat, ist, habe ich wirklich den Eindruck, dass es da ganz oft 1:1 übersetzt wird, und mhm, bei manchen Filmen, die doch so ein bisschen dröge sind, wäre es ganz gut, wenn die Regisseure, die Dialogbücher schreiben, mhm, meistens sind es ja auch die Regisseure, dass sie sich dann einfach die Freiheit nehmen und sagen, komm, da müssen wir ein bisschen was rausholen. Wenn der einfach so, ja, ich komme glaube, gleich.
Aber das liegt wirklich daran, weil ich kenne ja auch ein paar Synchronsprecher, und die auch Synchronregisseure sind, und ich glaube, dass die Filmfirmen, gerade die amerikanischen, da sehr, sehr, sehr drauf gucken jetzt.
Ja.
Die natürlich auch bestimmen, der spricht den nicht, der spricht den. Es gibt diesen Präzedenzfall, wo Wolfgang Petersen Troja gedreht hat und gesagt hat, er möchte nicht, dass Brad Pitt von Tobias Meister gesprochen, ja, wird. Und das hat dann Martin Kessler gemacht. Und genau. Das war, Martin Kessler ist ein toller Sprecher, aber es war sehr seltsam, natürlich.
Ja, und das war zum Beispiel auch sehr merkwürdig, diese Geschichte mit Stanley Kubrick, ich weiß nicht, ob du das kennst, mit Shining. Okay. Weil Jack Nicholson in Shining wird eben nicht von seiner Stammstimme gesprochen, die er damals eben noch hatte. Der Synchronsprecher ist, glaube ich, mittlerweile auch gestorben. Sondern ja. Kubrick mochte diese deutsche Synchronstimme nicht. Und hat gesagt, ich will den nicht. Und da hat der eine andere Synchronstimme, die, also nicht diese, die man eben kennt aus Chinatown und einer Flug übers Kuckucksnest. Ja, ja. Und der Regisseur Kubrick hat sich selber gegen die Synchronstimme, also solche Sachen passieren eben manchmal auch, die sehr merkwürdig sind. Und ja.
Aber es ist natürlich auch so, dass wenn einer immer wieder auftaucht, ich meine, es gibt Synchronsprecher wie zum Beispiel Thomas Danneberg oder wie, also Schwarzenegger, Stallone, John Cleese, Nick Nolte, Terence Hill, ja, das sind alles, es ist alles Thomas Danneberg, ja, Sylvester Stallone. So, und du sitzt da nicht und denkst so, komisch, John Cleese spricht ja wie Arnold Schwarzenegger. Yeah. Ja, weil er natürlich also seine Stimme immer so anpassen kann. Genauso wie Arne Elsholz, Bill Murray, Tom Hanks, Kevin Klein, Jeff Goldblum, you name it. Mhm. Also so viele. Und dann ist es natürlich fatal, wenn so jemand dann auf einmal stirbt.
Ja.
Ne? Also ich habe neulich noch einen Trailer gesehen für einen Kevin Klein-Film, wo er in Frankreich, das ist einer mit Maggie Smith, und mit Kristen Scott Thomas, glaube ich, ich habe den nicht gesehen und du hörst einfach schon, dass Arne Elsholz fast kaum noch sprechen kann.
Ja.
Und das ist einfach, man weiß das ja, wenn jemand alt wird und krank wird und an Gewicht verliert, verliert er auch an Stimme.
Ja.
Und das hältst du kaum aus. Also das erträgt, weil es einem so wahnsinnig leid tut. Und Elsholz war ja auch ein Synchronregisseur, der die Python-Filme synchronisiert hat. Absolut großartig.
Wie gesagt,
ich finde immer noch, dass das Leben des Brian auf Deutsch fast noch eine Ecke besser ist. Er hat The Burbs synchronisiert, meine teuflischen Nachbarn mit Tom Hanks und Carrie Fisher und Bruce Dern. Der ist auf Deutsch wirklich besser. Dann habe ich neulich noch, weil er noch hysterischer ist, dann habe ich neulich noch mal am 2. Februar und täglich grüßt das Murmeltier gesehen.
Ah,
auch
ein
fantastisch
Film.
Synchronisiert. Ja. Fantastisch synchronisiert von vorne bis hinten. Ganz großartig. Und wenn die Synchro, weil du guckst die Filme natürlich auch manchmal, weil du sie aus deiner Kindheit kennst, weil du sie nochmal gucken willst, weil du sie vielleicht mit deinen Eltern gesehen hast oder mit deinem Papa im Kino warst. Und dann willst du natürlich auch die Version sehen, die du damals gesehen hast. Und das war natürlich die deutsche Synchronversion.
Naja, und es gibt ja mittlerweile solche remasterten Blu-ray-Boxen, wie zum Beispiel bei das war bei Indiana Jones, bei dem Paten. Ja. Da haben sie das nochmal neu synchronisiert. Also den Paten zum Beispiel haben sie nochmal komplett neu synchronisiert, den ersten und den zweiten Teil. Und das ist zwar ganz schön und das klingt auch besser und der Sound ist besser, aber ich möchte die alte Synchro, die Original-Synchro von 1971 hören.
Du möchtest Gottfried Kramer als
Marlon Brando.
Als Marlon Brando haben, Gottfried Kramer auch. Das war natürlich, man hörte immer genau, aus welcher Stadt jetzt gerade synchronisiert wurde. Mhm. Ob das jetzt München war, ich glaube in München, Hamburg und Berlin waren die großen Synchron-Hochburgen. Und Studio Hamburg hast du natürlich die ganzen Europasprecher gehabt. Ne? Horst Stark, Gottfried Kramer und all diese ganzen, und
diese
auch
ganzen
mal F.J. Steffens.
Ja,
diese Leute, Reinhard Schindler und so weiter. Und in Berlin war immer ganz klar, das ist der und das ist Rainer Brandt und da ist Jürgen Thormann und so weiter.
Ja.
Das ist ganz deutlich. Sowas prägt einfach eine ganze Generation. Und natürlich wie die Generation dann später dann von Leuten wie David Nathan oder Benjamin Pfölz und Tobias Meister und auch Martin Kessler geprägt worden ist. Dietmar Wunder natürlich nicht zu vergessen. Ja. Da gibt es so viele.
Wie heißt denn nochmal der Till Hagen? Das ist doch Kevin Klein. Kevin Spacey.
Kevin Spacey, der spricht Till Hagen. Till Hagen spricht auch den, ich komme jetzt nicht auf den Schauspieler, Agent Coulson in Agent of S.H.I.E.L.D. Clark Gregg. Und ist auch eine ganz tolle Stimme.
Ganz,
und
ich
glaube, er spricht sogar den Imperator, also Palpatine bei Star Wars. Und das sind einfach so Sachen, wo du dann einfach auch raushörst. Und man hört natürlich auch manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal sitzt man da und denkt so, oh, den Synchronsprecher kenne ich, da passt die Stimme jetzt aber so gar nicht.
Das ist mir
neulich aufgefallen, als ich Aliens gesehen habe von 86 mit Sigourney Weaver, ein toller Film. Mhm. Und da wird Michael Biehn gesprochen von Christian Brückner.
Hä?
Und das passt gar nicht, weil Christian Brückner natürlich diese Gottstimme hat. Yeah. Also Christian Brückner hat ja, Christian Brückner ist die Stimme von Robert De Niro. Mhm. Kann man so sagen. Ja. Ist ab und zu mal was zwischendurch, ich glaube bei Angel Heart war es ja auch in Kerzel einmal. Mhm. Aus Gründen, die ich jetzt auch nicht weiß. Aber das war auch sehr, sehr, sehr strange. Und da spricht, wenn die Stimme von Christian Brückner irgendwo außerhalb des Kontextes, also wenn sie nicht aus dem Mund von Robert De Niro kommt, dann hat das so eine ganz komische Anmutung. Ja. Also Harvey Keitel hat er ja auch zwischendurch gesprochen. Das passte auch ganz gut.
Das ging, ja.
Weil De Niro und Keitel ja quasi ein Schlag sind. Das stimmt, ne? Das ist ja, die ja. kommen ja beide aus Hell's Kitchen und beide aus dieser Scorsese-Geschichte. Aber hat Brückner noch jemand anders gesprochen als
mit Sicherheit, De Niro? Aber das ist mir nicht im Gedächtnis haften geblieben, weil ich einfach wirklich finde, dass Brückner ein toller Schauspieler ist, eine unglaubliche Stimme, also wirklich so unverwechselbar. Und ich finde, dass er wirklich sehr gut passt auf De Niro. Und De Niro hat ja viele unterschiedliche Filme gemacht und das, also die beiden sind ein Kreislauf, finde ich. Also das ist wirklich, auch in diesem Frankenstein-Film von Kenneth Branagh, das ist schon toll. Und ich habe dann auch, als ich geguckt habe, habe ich wirklich so hin und her geskippt, immer so zwischen Deutsch und Englisch und Original und so. Ja. Und ich fand das schon sehr beeindruckend, also wie der die Rolle mitatmet, der Christian Brückner. Und das ist beeindruckend. Und ich hatte ja auch mittlerweile schon sehr, sehr oft das Vergnügen, synchronisieren zu dürfen, was wirklich viel, viel anstrengender und einsamer ist und eine viel größere Arbeit ist, als ich je geahnt habe.
Und wahrscheinlich auch undankbarer,
es
ne,
ist,
oder?
Ja, also es ist, also sag mal so, wenn du so ein Greenhorn bist, so wie ich, dann nimmst du ja das einzeln auf. Aber ich habe das mal erlebt mit Christine Marquiton und Tobias Meister. Die standen beide vorm Mikrofon und haben Emergency Room, eine ganze riesige Szene zusammen auf einen Rutsch, mehr oder weniger. Innerhalb kürzester Zeit haben die so eine Szene eingesprochen. Und die sind einfach so gut und so eingespielt und wo du sagst, das ist da Wahnsinn. Da ist es dann auch nicht so einsam. Aber du stehst im Normalfall, stehst du alleine vor deinem Mikrofon und dann geht's 3, 2, 1 und dann muss die Emotion da sein, dann muss die Stimme da sein, dann muss die Artikulation stimmen, dann muss es schauspielerisch auf dem Punkt sein. Das sind wirklich 10 verschiedene Dinge, die da sein müssen. Und du hörst ja immer das Original vorher. Ne? Du hörst immer...
Ja, ja.
Wenn du Glück hast, ist es ein amerikanischer Film oder ein französischer Film. Wenn du Pech hast, ist es ein japanischer Film, so Anime. So, und dann heißt es nichts anderes. Schön, dich heute zu sehen. Es klingt aber eher nach, du dumme Drecksau, ich bring dich gleich um.
Ja, ja.
So, weißt du. Und dann stehst du da und dann... Und Zeit ist Geld und das ist eben genau das Problem, was die Synchronszene oder die Synchronindustrie mittlerweile hat. Diese Explosion an Serien weltweit.
Du musst ja durch Netflix und Prime und diese ganzen Sachen musst du ja quasi Stück am Stück synchronisieren und das ist der. Und früher hatte, ich meine, es gab auch mal so Beispiele, wo die Leute was gewagt haben, ja.
Ja.
Wo, ich meine, es werden ja dann auch manchmal auch so bei Zeichentrickproduktionen auch manchmal so prominente Leute genommen, die eigentlich gar keine Synchronsprecher sind.
Ja.
Und das kann mal funktionieren, ja.
Im Fall von, weißt du noch,
die Unglaublichen.
Nicht unglaublich, sondern in Bracketbill Me, nee, wie heißt denn das? Die
Wreck-It Ralph.
Dieser, wo Jan Delay den Bösewicht gespielt hat, der.
Bei Ich einfach unverbesserlich.
Ich einfach unverbesserlich Teil 1 spielt.
Oh ja, mein Name ist Vector.
Früher hieß ich Vector, das war mein Strebername.
Genau, was ist hier los? Und ich saß im Kino.
Das ist fantastisch.
Das klingt wie Jan Delay, ja. Das ist Jan Delay. Das war absolut fantastisch. Ähnlich war es bei Die Unglaublichen, bei diesem kleinen Auftritt von dem Chef, von dem Mr. Incredible, der so aussah wie Herbert Feuerstein und sprach wie Herbert Feuerstein, weil es Herbert Feuerstein war. Ja. Das war unglaublich.
Großartig.
Das passte so gut. Aber manchmal, die Leute machen das ja dann einmal und das war's.
Ja.
Ja, also das ist auch, Jan Delay hat, glaube ich, auch nicht nochmal synchronisiert.
Nein, und Zeit ist Geld und die Studios, das muss man einfach mal so sagen, die Studios arbeiten von Montag bis Samstag von früh um 8 bis Mitternacht. Mhm. Und sie schaffen es nicht.
Manchmal klappt es ja auch wie jetzt hier so bei Jan Delay, aber ich muss einfach mal zwei Negativbeispiele auch nochmal nennen, wo ich wirklich gedacht habe, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Das war der erste oder der zweite Adam Sandler-Film, Waterboy.
Ja.
Der Typ mit dem Wasserschaden, der wurde synchronisiert von unserem lieben Kollegen Matze Knob. Ja. Und zwar im Duktus von Super Richie. Und ich weiß, dass Matze das im Nachhinein auch bereut. Mhm. Natürlich ist das eine Ehre, sowas zu machen, aber es ist ja auch eine künstlerische Entscheidung des, des Synchronregisseurs zu sagen, du, das wird jetzt ein super Ritchie-Matze-Knob-Film. Und du sitzt da und du denkst, what the fuck? Die ganze Zeit. Und dann noch gab es ja noch den Ali G-Film, ja, mit Sacha Baron Cohen. Ja. Und du weißt, wer Ali G, also Sacha Baron Cohen, damals synchronisiert hat.
War das nicht Rick Avanian oder? Nee.
Nein, das war Mola Adebesi.
Nein.
Und du sitzt da und denkst, was ist denn das? Das ist doch kein, das stimmt, das liegt daran, weil das einfach auch keine Schauspieler sind.
Ja,
ne?
Ja.
Einfach so. Und ja, so eine tragende Rolle, ja. Also der Star des Films von jetzt neu synchronisiert von dem und dem. Das ist so.
Ich habe das auch erlebt bei Wolkig mit Klöpschen oder wie hieß nochmal der Trickfilm? Wolkig mit Aussichten auf Fleischbällchen oder wie hieß der?
Ja, der zweite.
Der zweite Teil. Und da gab es eine Figur und die wurde synchronisiert von Cindy aus Marzahn, also von Ilka Bessin. Und
das war aber nur eine ganz kleine Rolle.
Ja, trotzdem. Also es hat mir leider, liebe Ilka, wenn du das jetzt hörst, es hat mir leider die Schuhe ausgezogen, weil sie einfach. Weil sie keine Schauspielerin ist. Und es gibt aber.
Naja, und du wirst natürlich dann auch gebucht als du selbst.
Ja,
ne? Du sprichst mal so wie, ne, so.
Aber
ne?
Es hat mich wahnsinnig gestört und es war einfach.
Am besten finde ich es ja immer noch, wenn du eine Rolle hörst und nicht raushörst, dass der das, ja, ist. Das heißt, die Illusion ist stimmig. Wie jetzt zum Beispiel neulich bei Soul, da hat mein lieber Freund und Kollege und Podcast-Kollege Thorsten Sträter, ja, eine ganz kleine Rolle, ja, gespielt. Und ich habe ihn nachher angerufen, er hat gesagt, von wem hast du denn da gesprochen? Ich habe dich nicht rausgehört. Ja. Und dann hat er's mir gesagt und dann habe ich es nochmal mir angeguckt. Ich habe es beim zweiten Mal, obwohl ich wusste, dass er es ist, ich habe gesagt, Thorsten, ich höre nicht, dass du das bist. Ja. Und das ist, glaube ich, das größte Kompliment, was man einem machen, ja, kann. Jemanden, der das mal eben so macht, macht man ja nicht eben so, aber jemand, der das jetzt nicht hauptberuflich macht, dass man sagt, okay, du hast es geschafft, die Rolle so zu sprechen und zu spielen, dass dem Zuschauer nicht auffällt, dass du das bist. Und das heißt, du wirst halt auch nicht in dem Moment aus der Illusion rausgeholt.
Na, und ich finde, um nochmal zu Rainer Brandt zurückzukommen, das ist Rainer Brandt speziell mit Die Zwei als Tony Curtis, ist ihm das glänzend gelungen. Also wirklich, er ist wirklich mit dieser Rolle verschmolzen und das passte wirklich wie Arsch auf Eimer, wie er das gemacht. Diese, ja, ganzen Sprüche, also göttlich, muss man wirklich sagen.
Die zwei sind ja nochmal in den 80er Jahren nochmal synchronisiert worden. Ich glaube, 4 Folgen, glaube ich, waren das. Mhm. Da gab es nämlich mal eine Stelle, wo Tony Curtis sagte, ich muss los, gleich fängt Wetten das an oder sowas, sagte er. Und ich so, Moment mal, das ist doch, die Serie ist doch aus den 70ern, das ist doch in den 70ern, ja, da gab es doch gar kein Wetten das. Und dann habe ich einen Synchronfachmann angerufen, nämlich Bastian Pasewka, und hat mir das erklärt, dass das nachträglich, dass es 4 Folgen gab, die oder 3, die nicht synchronisiert worden sind. Also da ist immer, wenn man da Fragen hat, ist immer Bastian Pasewka, der weiß immer Bescheid.
Und du weißt ja, ich glaube, das hast du auch.
Zwecken, der weiß,
das, ja, das hast du auch vor kurzem, glaube ich, mal erwähnt. Es gibt ja auch, was ich wirklich toll finde, das haben sie bei Indiana Jones gemacht. Als sie das nochmal neu synchronisiert haben, haben sie auch wirklich gesucht, dass sie, also Wolfgang Pampel, also die Originalsynchronstimme, deutsche, ja, Synchronstimme von Harrison Ford, der hat das dann wirklich nochmal neu synchronisiert und sie haben bei der Blues Brothers Super Steelbox oder wie die heißt, haben sie nochmal irgendwie eine lange Version, nochmal 10 Minuten oder eine Viertelstunde, ne? Und haben.
Nee, so lang ist es, ich glaube, es sind 7 Minuten.
Es sind 7 Minuten und dann haben sie wirklich versucht, alle Originalsynchronsprecher von vor 40 Jahren, die noch gelebt haben, ranzuholen und haben das nochmal mit großer Liebe und mit Sorgfalt nochmal synchronisiert, diese 7 oder 8 Minuten.
Sie haben Rainer Barsow geholt, ja, der John Belushi, ja, gesprochen hat, und sie haben Thomas Danneberg aus dem Ruhestand geholt, der das wirklich gemacht hat. Ja. Lieben Gruß an unsere Freunde von Turbine in Münster. Ja. Die haben das nämlich bewerkstelligt. Also es gibt wirklich so solche Nerds und solche Fans, die das wirklich machen wollen, auch machen. Ich habe neulich City Slickers gesehen. Mhm. Mit Billy Crystal, synchronisiert von Joachim Tennstedt. Und da gibt's eine Szene, die ist nachsynchronisiert. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne und wichtige Szene, die ist aber nicht mit den Sprechern nachsynchronisiert. Das hast du ja auch manchmal, oder bei Raumschiff Enterprise war das auch mal, dass du dann auf einmal andere Sprecher hast, weil die anderen nicht zur Verfügung standen oder tot waren. Bei City Slickers hätte man durchaus sagen sollen, lieber Herr Tennstedt, können Sie das mal eben noch mal kurz machen? Hier haben Sie, was weiß ich, so viel Geld und dann geht das.
Ja.
Aber die haben dann irgendwelche Sprecher genommen und Billy Crystal spricht auf einmal so. Er spricht so, wie wenn Martin Rosengarten Hennes Bender imitieren will. So klingt das dann. Und du bist total raus aus dem Film. Das ist total furchtbar.
Ja.
Dann lass die Szene raus, dann ist die Szene halt nicht im Film
drin. Oder ihr lasst es im Original mit deutschen Untertiteln, das könnt ihr auch machen. Ja.
Ja, das ist aber auch strange. Also ich finde, die hohe Kunst der Synchronisation ist wirklich die Illusion.
Mhm.
Die Illusion, dass wirklich jetzt Brad Pitt auf Deutsch spricht oder dass Nicolas Cage wirklich Deutsch so gut Deutsch sprechen kann, dass man das alles versteht, was er sagt.
Ja.
Und das ist ein weites Feld. Und wie gesagt, wir sind ja auch Nerds und Fans. Und du hast ja auch, was hast du denn synchronisiert alles?
Ach, ich habe einige Sachen. Ich habe wirklich in erster Linie wirklich Trickfilme synchronisiert, weil das auch wirklich leichter ist. Es wird bei mir, gebe ich ganz ehrlich zu, immer hakliger, wenn ich wirklich Menschen synchronisieren muss. Ja. Das gelingt mir manchmal ganz gut, kommt auch immer drauf an. Ich durfte mal vor ein paar Monaten einen Western synchronisieren, was natürlich geil ist, wenn die dann wirklich so sagen, ja, du verdammter Hurensohn, lass dich in dieser Stadt nie wieder blicken. Solche Sätze wünscht man sich natürlich mal zu sagen. So, die Stadt ist zu klein für dich und mich. Verfatz
dich. Das sind so Sätze, die man in der Realität im Alltag ja gar nicht sagt.
Das kannst du bei Lidl an der Kasse, also kannst du machen, aber muss nicht sein. Naja, jedenfalls, also da sind keine berühmten Sachen dabei. Es gab so eine Anime-Serie, Hero Mask heißt die, und da habe ich eine relativ durchgehende Rolle, Lennox Gallagher heißt die, aber jetzt auch nichts Großes. Es ist einfach diese Serienflut, und das wollte ich eben nochmal sagen, die Studios kommen nicht hinterher, und im gleichen Atemzug explodieren aber in Berlin gerade die Synchronstudios, also die ganzen Tonstudios.
Was? Warum explodieren? Die hatte einer der
Heizung nicht. Also sie wachsen, sie schießen wie Pilze aus dem Boden.
Die explodieren. Achtung, in Spandau ist wieder ein Synchronstudio explodiert. Bitte bleiben Sie fern.
Nein, und sie kommen nicht hinterher und sie schaffen sich. Und man sieht es ja bei den einschlägigen Streamern, Streamdienstanbietern, dass da wirklich viele Serien dabei sind, die schlichtweg nicht synchronisiert worden sind, weil sie es nicht geschafft haben. Und weil
am Anfang, die kommen raus, also gerade am Anfang von Corona, als die Synchronstudios ja auch zu waren, wo ich auch dachte, so, warum? Da ist ja immer nur einer im Raum und ein Techniker da, das müsste doch eigentlich sicher sein, aber auch da war es ja so.
Ja, ja.
Und da kamen, weiß ich noch, bei Netflix Serien raus, die noch nicht synchronisiert waren.
Ja, und das ist eben immer noch so, weil eben die Flut an Serien aus der ganzen Welt einfach so einen Druck hat, und man muss auch wirklich sagen, die Qualität ist teilweise atemberaubend hoch, und da muss man Prioritäten setzen, muss einfach sagen, na, das machen wir, nee, das machen wir nicht und so, und da fallen dann einige tolle Serien raus, auch so ein paar Comedy-Serien, die ich mir dann wirklich dann im Original angucken muss mit deutschen Untertiteln, aber sie schaffen es schlichtweg nicht. Und obwohl, wie gesagt, mehr und mehr nicht explodieren, aber sie schießen wie Pilze aus dem Boden und trotzdem schaffen sie es nicht. Und sie sind wirklich rund um die Uhr und machen und schneiden und tun und so. Und es ist Wahnsinn. Und es ist wirklich, es ist eine richtige Arbeit. Also wer Synchron arbeitet, ich weiß ja, unser Kollege Robert Louis Griesbach macht sehr viel Synchron bei Modern Family.
Modern Family hat er gemacht, genau.
Eric Stone Street synchronisiert. Und einige andere liebe, nette, tolle Kollegen. Und es ist ja dann auch so, also er hat sich wirklich für Synchron entschieden. Er hat sich gegen das Touren entschieden. Er macht mal ein bisschen Quatschclub in Hamburg und mal in Berlin und so. Aber im Großen und Ganzen geht er nicht mehr auf Tour, weil du eigentlich dann auch raus bist. Ne? Dann kommt dann eben so eine Serie wie Modern Family oder American Horror Story oder eine ganze Staffel Big Bang Theory oder ich weiß nicht was. So irgend so ein Riesending. Und dann musst du einfach mal für 2-3 Wochen da sein. Und wenn du sagst, ja, ich bin ich mal da und da bin ich dann 3 Tage auf Tour und da bin ich mal 4 Tage weg, dann rufen die dich logischerweise natürlich nie wieder an.
Ja, klar.
Ich dachte immer so ganz abenteuerlich, ach, das macht sicher Spaß. Es ist sicher eine ganz coole, lockere Geschichte. Und dann sprichst du mal einen Gangster und dann sprichst du mal eine Mickey Maus. Es ist wirklich Arbeit. Es ist sehr anstrengend.
Es ist wahnsinnige Arbeit. Und es ist halt genau wie bei Comedy auch, wenn man es dann konsumiert, sieht es halt auch nicht wie Arbeit aus.
Überhaupt nicht.
Die Kunst ist das Ganze wie ganz normale, die absolute Normalität erscheinen zu lassen. Mhm. Das ist die große Kunst bei Synchro und bei Comedy auch. Genau, und deswegen feiern wir Synchronregisseure und Synchronsprecher super hart ab, wie Rainer Brandt, wie Arne Elsholz in Memoriam. Wir feiern Leute ab wie Martin Kessler, wie Charles Rettinghaus.
Oh ja.
Wie den wunderbaren und
unseren Charles Rettinghaus muss man vielleicht sagen, Synchronstimme von Jamie Foxx unter anderem.
Von Jamie Foxx und von Lever Burton, also Jordi LaForge, von Jean-Claude Van Damme. Mhm. Und,
also ganz markante Stimme.
ganz markante Stimme, ganz, ganz toller Kerl.
Ja, ganz, ganz Kerl. Wunderbarer Mensch.
Und natürlich feiern wir unseren wunderbaren Freund Santiago Ziesma ab, der schon seit Kindesbeinen synchronisiert. Santiago ist ja nicht nur SpongeBob, er ist ja nicht nur hier Steve Urkel und Ferkelchen.
Ferkel aus dem 100-Morgenwald.
Morgenwald. Er ist ja auch Steve Buscemi und er ist Matthew Broderick in Ferris macht blau. Er ist also ein solcher Schatz und Santiago, wir grüßen dich, wenn du das hören solltest. Wir freuen uns, ich freue mich immer, wenn du... Freund, ich bin ja mit ihm auch schon zusammen auf der Bühne gestanden und habe ihn auf die Bühne geholt und er ist abgefeiert worden als SpongeBob und als Sprecher und es ist ja so ein Veteran schon so, das ist absolut großartig und wir feiern diese Leute ja, total ab.
Ja, ja. Also gerade Santiago Ziesma, ich meine, das ist ja, weißt du, so eine Stimme, das findest du eben nicht an jeder Ecke und nicht nur diese Stimme, sondern wie er das auch macht und wie er das begreift und wie er das verinnerlicht hat und das ist schauspielerisch, komödiantisch, handwerklich, was da Santiago Ziesma geleistet hat und immer noch leistet, eben bei diesen ganzen Rollen, die du gerade angesprochen hast, das ist göttlich, das ist einfach wunderbar.
Ich möchte zum Schluss gerne nochmal von dir wissen, welchen Film du am empfehlen könntest, was Synchron angeht, wo du sagst, das muss man sich wirklich mal anhören, um einfach zu sagen, das ist wirklich Synchron, Kunst at its best. Ich habe einen, den ich gerne empfehlen möchte, den man gar nicht so auf dem Schirm hat.
Mhm.
Oder mir erwische ich da jetzt dich ganz kalt?
Du erwischst mich jetzt gerade ganz kalt, aber ich muss...
Sag doch mal einen DDR-Film, wo man sagt, so den hört euch das mal an.
Na, da würde ich sagen, die Olsenbande sieht rot. Ja. Die Olsenbande stellt die Weichen. Die Olsenbande
also
stellt,
Hausaufgabe an alle unsere Hörer. Ja. Die Olsenbande stellt die Weichen.
Das ist erstmal ein fantastischer Film. Das ist der beste Olsenbandenfilm für meinen Geschmack.
Okay.
Und es ist meisterhaft synchronisiert. Es ist urkomisch. Und also doch, also für eine DEFA-Synchronisation meine Nummer eins.
Es gibt natürlich einen Synchronsprecher, wir haben zwei Synchronsprecher noch vergessen, die uns auch natürlich sehr am Herzen liegen. Das ist Andreas Fröhlich, mit dem du ja gerade arbeitest, mit Captain Sharky, natürlich Ethan Hawke und wie heißt denn hier Crossbow and Blank hier? Jetzt komme ich doch nicht drauf.
Weitgehen.
Edward Norton hat da noch synchronisiert.
Ist es nicht? Nee, Oliver Rohrbeck nicht, nee.
Oliver Rohrbeck wollte ich jetzt gleich auch noch, sind wir auch wieder bei den drei Fragen. John Cusack natürlich, John Cusack. Hat er auch synchronisiert.
Wie heißt der
und
denn?
Er hat Gollum synchronisiert in
Herr der Ringe. Das ist doch Andreas Fröhlich.
Wo er ja auch, ja, das merke ich ja auch, wo er ja auch Regie geführt hat. Und Oliver Rohrbeck ist natürlich, also du kannst dir keinen Ben Stiller-Film angucken ohne die Stimme von Oliver Rohrbeck. Ja. Das ist einfach, die sind mittlerweile so miteinander verschmolzen. Mhm. Ich möchte jetzt zum Abschluss euch einen Film empfehlen, der heißt Sightseers von, jetzt fällt mir der Name des Regisseurs nicht ein. Ich mag den aber sehr. Den Regisseur Sightseers. Das ist eine sehr, sehr, sehr böse britische Komödie, die auch ganz wirklich böse ist.
Sightseers, also hat so wie die Zeichenseher oder was?
Nein, Sightseers, wie wenn man jetzt so Sehenswürdigkeiten sich anguckt. Sightseeing Sightseers heißt er, ganz genau. Ja, ja. Und da werden die beiden Darsteller, ein Mann und eine Frau, nämlich synchronisiert von Bjarne Mädel und Anke Engelke.
Mhm.
Wo man sagt, okay, die sind jetzt engagiert worden, weil es eben Bjarne Mädel und Anke Engelke sind. Aber die sind so gut und verschmelzen so gut mit der Rolle. Und es gibt ein Making-of auf der Blu-ray, wo man sieht wirklich, dass die beiden zusammen im Studio stehen und das gemeinsam einsprechen. Oh. Und das macht diesen Film richtig gut nochmal. Also richtig, richtig gut auf
Deutsch. Und weißt du noch, wer die Originalschauspieler sind?
Das eine ist Alice Love und das andere ist, ich bin ja hier gerade in meinem Man Cave und irgendwo, wenn du mir einen kleinen Moment
ich gebe dir einen Moment, weil dann kann
könntest
ich...
Könntest du nämlich mal was erzählen?
Dann erzähle ich nochmal was anderes. Liebe Freunde, also es gibt ja immer noch das Angebot von meinem lieben Freund Hennes, bis zum 28. Februar, jeder, der uns bei Patreon unterstützt, ja, also ob es nur mit einer kleinen Summe ist oder mit einer größeren, es ist piepegal, wer uns da unterstützt, der bekommt eine Live-DVD von Hennes zugeschickt, portofrei, also beziehungsweise ihr braucht kein Porto zu bezahlen, er signiert die für euch, eine Doppel- DVD.
Wenn ihr wollt, ich entwerte sie.
Also, das könnt ihr tatsächlich kriegen. Und bitte schreibt uns, was euch gefällt, was euch auch nicht gefällt. Also, ich wurde zum Beispiel zurechtgewiesen, und das war auch richtig so. Ich habe nämlich behauptet bei der Bernd Eichinger-Folge, dass Bernd Eichinger bei Der Untergang Regie geführt hat. Das war natürlich falsch. Natürlich war Oliver Rohr, nicht Rohrbeck, sondern Oliver Hirschbiegel war der Regisseur. Also bitte schreibt uns. Und ich habe übrigens von unserem Ultra-Fan Rainer Bielfeld, seines Zeichens Musiker, Komponist und Begleiter von Tim Fischer und Gail Tafts, der hat sich gemeldet bei mir und hat gesagt, dass dieser Schlagzeug-Sound von Phil Collins, wir haben ja in der letzten Folge von Phil Collins geredet,
ja.
Bei In the Air Tonight, war ein dieser Sound war ein Zufallsprodukt. Und zwar
ja.
entstand, das ist zumindest Rainer Bierfelds Erklärung, ich hoffe es stimmt, du bist ja eigentlich der Super-Nerd, er sagt, er war mit Peter Gabriel im Studio und sie haben für die dritte Platte von Peter Gabriel den Song Intruder eingespielt und da haben sie mit Schlagzeugs und Percussion-Sounds rumexperimentiert und verschiedenen Räumen und verschiedenen dumpfen Räumen, halligen Räumen so und hatten dann diesen gekachelten Raum und der hat dann eben so akustisch das Schlagzeug so wieder zurück und hin und her geknallt und da ist dann dieser merkwürdige metallische konservenartige Schlagzeugsound entstanden. So ist die Legende und ich weiß nicht, ob Rainer Bielfeld recht hat. Was sagst du? Stimmt das oder stimmt das nicht?
Es gibt eine Dokumentation, die ist auf Amazon Prime auch wieder Classic Rock, die Alben ja. und da geht es um Face Value und da wird das erklärt, glaube ich. Genau,
ach, dann das sollte kann man sich auf jeden Fall angucken.
Also Rainer Bielfeld hört uns, da bin ich ja geschockt.
Natürlich.
Bin ich ja baff.
Ja, und Sven Stricker hört uns übrigens auch.
Nein, Sven Stricker hört uns. Ein lieben Gruß. Ich freue mich wahnsinnig auf das neue Hörspiel von Sörensen. Sörensen fängt Feuer, mhm. was ja jetzt im Februar kommt. Das müsste jetzt bald kommen, ne?
Das müsste jetzt bald kommen. Und das,
ich glaube, 22. Sörensen hat Februar,
ist immer noch in der Audiothek, von der ARD Audiothek, könnte man immer noch anhören. Also
nicht nur ein großartiger Film, sondern ein großartiges Hörspiel. Lieber Sven Stricker, ich bin ein großer Fan von Ihnen,
also, dir. Also, Freunde, du. Ganz zum Abschluss nur, bitte schreibt uns einfach auch Themen, die euch interessieren, weil wir machen das ja nicht nur für uns, sondern wir machen es ja in erster Linie für euch. Themen, die euch interessieren. Und schöne Grüße an unseren super, ultra super Fan Christian Zebe, der uns eben angestupst hat auf das Thema Vornamen und auch auf das Thema Rainer Brandt. Vielen Dank, mein Lieber. Und wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, bitte immer her damit und schreibt uns und sagt uns nicht nur, wie toll wir sind, sondern auch einfach, was euch interessiert.
Ganz genau. Und ich habe tatsächlich den Film gefunden.
Erzähl.
Sightseers, Killers on Tour hat einen deutschen Untertitel, also Killers on Tour, damit das einfach irgendwie klar ist, was das sein soll eigentlich. Sightseers von Ben Wheatley. Ben Wheatley hat unter anderem gedreht High Rise oder auch die neue Version von Rebecca oder diesen Ballerfilm da hier mit Brie Larson, deren Namen jetzt entfallen ist von dieser Film. Nicht Shoot 'em Up heißt anders, auf jeden Fall. Die Schauspieler sind jetzt gleich, also Alice Love und das kann ich kaum lesen. Das ist
aber der Film heißt Killers on Tour.
Nein, Sightseers
heißt er. Das war jetzt
nur so ein Untertitel, Killers on Tour.
Okay. Ja, ich werde mal gucken.
Und den kann ich sehr, sehr empfehlen. Ist sehr böse, aber allein wegen der Synchronisation von Anke Engelke und Bjarne Mädel, und da sind wir dabei, bei Sörensen, absolut sehenswert. Großartiger Film.
Großartig. Aber ich meine, man muss auch sagen, Anke Engelke ist auch wirklich toll.
Anke Engelke ist eine Drecksau. Was, also ich meine das jetzt im...
Ja.
Ich komme aus dem Ruhrgebiet und entschuldige, wenn ich das jetzt so sage. Aber was Engelke gemacht hat, Engelke hat die Jane synchronisiert in Tarzan. Ja. Also ich glaube, es war Minnie Driver im Original und hat das ganz fantastisch gemacht. Sie hat Ellen DeGeneres synchronisiert als Dory zusammen mit Christian Tramitz in Findet Nemo. Also sie ist Dory und sie ist die neue Stimme von Marge Simpson.
Das macht sie fantastisch.
Und Elisabeth Volkmann zu beerben, ist ein Riesending. Ja. Natürlich haben da irgendwelche Sachen, die spricht gar nicht mehr so. Und sie orientiert sich natürlich jetzt ein bisschen mehr an der Originalstimme von Marge Simpson. Und ich finde, man sitzt da und man hört nicht, dass das Anke Engelke nee. Ist. Also sie ist gecastet worden, weil sie eine fantastische Synchronsprecherin ja. ist und nicht, weil sie Anke Engelke Nein. ist. Und das ist das finde ich als großer Simpsons-Fan, ich gehe da auf die Knie vor der ja, Frau. Ja. Das ist der Hammer. Es gibt nichts, was sie nicht kann. Das ist so unglaublich. Es ist eine
Unverschämtheit. Ja, und
Anke Engelke ist eine Unverschämtheit. Das ist sowas, das ist das ist amerikanisch, was die macht. Ja. Die kann wirklich
ja, alles. Die ist
das
toll. Ist wie. Die wirklich, kann ja auch Drama.
Boah, die kann Drama. Ja. Ich fand auch, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, dass sie die Late-Night-Show gut gemacht ja. hat. Die hat das wirklich gut gemacht und dass das eben nicht ankam und dass das keine Quote. Ey, draufgeschissen, sie hat das gemacht und ich fand das toll, dass sie es überhaupt gemacht hat. Und das ist ja, also
hast cool, du
also,
denn die Netflix-Serie gesehen? Das letzte.
Ich habe drei Folgen, glaube ich, gesehen.
Also
drei
das
Folgen
ist wirklich gesehen, toll.
Aber nicht wirklich toll. Nicht ganz zum Schluss gesehen. Ja, auch da wieder. Es gibt ja so viel. Jetzt gucken wir gerade Bridgerton im Moment und ja. es gibt so viel. Ich habe jetzt mit The Deuce angefangen, mit dieser HBO-Serie mit James Franco
ja.
und Mary Gyllenhaal, die Anfang der 70er in New York spielt, wo
ja,
es um Pornografie geht
ja.
und um Prostitution, Drogenhandel und so weiter. Das
Ach,
ist so
wenn eine, ich mal
so
eine, ganz kurz da habe ich ja. sogenannte Masse gemacht. Und Masse beim Synchron heißt, da hast du irgendwie so 15 Schauspieler und die ja. machen sozusagen das Gemurmel. Also, so, das habe ich gemacht. Und man sagt da, in der Synchronszene sagt man Masse dazu. Und das hat, da haben sie so Massenszenen. Oder wenn die dann, immer wenn du siehst Filme und dann siehst du eine Demonstration und dann siehst du, hörst du Sprechchöre oder dann siehst du in einer Supermarktkette, wie dann die, in einem Supermarkt, wie die Leute an der Kasse stehen und sich dann streiten und so. Das muss ja auch alles synchronisiert werden. Und das sind dann so die Büttel, sage ich jetzt mal so. Und das habe ich auch ein paar Mal gemacht. Und bei der Serie The Deuce und Synchronregie, wenn ich mich nicht irre, Martin Kessler sogar.
Martin Kessler, genau.
Ja. Und da habe ich, hab ich Masse gemacht. Und habe ich dann auch mal irgendwie einen Transsexuellen gesprochen. Und so. Es gibt dann auch immer so diese Miniszenen, wo der irgendwie rumgeht und so, was machst du denn hier? So, na Süßer, willst du mitkommen? Das ist auch Aufgabe der Masse sozusagen. Da werden dann nicht extra Schauspieler besetzt, die dann extra dafür herkommen, weil das eben immer nur ein Satz ist oder ein Halbsatz oder so. Und es wird wirklich alles synchronisiert. Auch wenn dann
Hammer.
Wenn du siehst dann irgendwie eine Knastszene und im Hintergrund, wirklich, du hörst es kaum, hörst du so Dialoge und da wird sich dann gestritten. Ja. Das wird alles synchronisiert.
Oder wenn im Fernsehen irgendwas läuft, das muss auch
synchronisiert werden. Das wird alles synchronisiert. Das Sachen, alles die so im Hintergrund laufen, die du gar nicht hörst, aber die einfach für die Atmosphäre einfach gemacht werden müssen. Und das wird alles synchronisiert, und wird alles gemacht. Das ist eine unfassbare Arbeit.
Das ist der absolute Wahnsinn. Es gibt ja beim Hörspiel auch, glaube ich, so einen Begriff, wo so Gemurmel ist.
Ja, ne? ja,
ich
glaub, ja,
ich
weiß, ja,
ja. Mir fällt es jetzt gerade nicht ein, aber vielleicht beim nächsten Mal. Wahrscheinlich weiß I.M. Heinrich, wie das heißt.
Ach, der geht mir ja manchmal so auf den Sack mit seiner Klugscheißerei. Aber er hat ja immer recht. Das ist ja das Problem.
Er hat ja immer recht. Das ist ja das Problem bei Nils Heinrich. Der hat immer recht. Das ist ja so ein furchtbarer Typ. Ja. Ey, so ein, naja, zum Kotzen. Egal. Lieber Thomas, wir könnten noch stundenlang über Synchron sprechen, aber wir reden beim nächsten Mal über was ganz anderes.
Ja.
Über was, das lassen wir jetzt
und in so gewisser stehen. Weise seid ihr lieben blühtende Landschaften-Fans, auch so ein bisschen mitgefragt, worüber sollen wir das nächste Mal sprechen? Genau. Wenn ihr euch nicht meldet, dann suchen wir uns ein Thema selber raus.
Dann reden wir über, keine Ahnung, Gartenbau oder irgendwas.
Verstehen
Sie. Mein lieber Thomas, ich wünsche dir eine flotte Woche und bis zum nächsten Mal. Liebe Hörer von Blühende Landschaften, bleibt sauber, bleibt uns gewogen.
Ach,
bleibt
ich habe noch, einen
in den Schluss
grätscht ja, pass er auf, mir ja, rein. Ich ja, habe noch einen ganz schönen Spruch, ein Wiedersehens, ein Abschlussspruch von Rainer Brandt.
Ah, dann musst du natürlich, dann ziehe ich alles zurück. Ja. Dann hast du natürlich, dann überlasse ich dir jetzt das Feld. Ja. Es spricht zu Ihnen Thomas Nicolai.
Und zwar im Sinne vom lieben Rainer Brandt, der jetzt euch verabschiedet und sagt, auf Wiedersehen, aber es eilt nicht.
Herrlich.